Manchmal gibt es ja im Wasser gibt's so wie einen Strudel. Wo wenn man zum Beispiel drin schwimmt, nicht so cool ist, wo man eventuell nicht mehr rauskommt. Wir sind vor 2 Jahren im Versaskatal und wir haben miterlebt, wie ein Mensch in die Strömung hineingekommen ist und gestorben ist. Ich meine, als Kind ist es noch lustig, wenn man so ein Schiffli baut und in der Badwanne das Wasser auslässt, oder die Sogwirkung, das Schiffli wird so richtig zum Ausgang befördert. Aber der Strom vom Wasser ist eigentlich etwas sehr Gefährliches. Wenn Gott zornig ist, der Paulus schreibt im Römer 1, 16 bis 17, beschreibt die Kraft vom Evangelium. Er beschreibt, hey, dass die Botschaft, die hat Kraft zum Retten, zum Leben verändern. Und er beschreibt die Schönheit in wenigen Versen. Und jetzt ab Vers 18 malt der Paulus ein sehr, sehr düsteres Bild über die Menschheit. Er beschreibt Menschen, die ein Leben führen ohne Gott. Und er beschreibt wahrscheinlich die grösste Katastrophe, die es unter der Menschheit gibt, nämlich Gottlosigkeit. Und er zählt in diesen Versen viele Sachen auf, die die Menschen machen und die sie von Gott trennen. Zum Beispiel, dass sie Gott nicht anerkennen, dass sie sich gegen ihn auflehnen, dass sie Sachen machen, die ihm nicht gefallen. Falsche Homosexualität, Habgier, Hinterlist, Mord, Neid, Bosheit, Verlogenheit, Verleumdung. Sie hassen Gott, sie hassen die Eltern, sie sind erbarmungslos und egoistisch. So beschreibt der Paulus die Menschheit, nachdem er vorher die Kraft vom Evangelium beschrieben hat. Und im Römer 1, 18 lesen wir den Vers über Gottes Zorn. Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott auflehnen und so die Wahrheit mit Füßen treten. Sie führen ein Leben ohne Gott und tun, was ihm missfällt. Gottes Zorn. Wie ist Gottes Zorn zu verstehen? Ich glaube, Gottes Zorn ist nicht eine Gefühlswelle wie bei uns Menschen, oder? Sondern es ist ein Ausdruck von seiner Heiligkeit und von seiner Liebe. Gott kann zornig sein, ohne zu sündigen. Gott kann das. Ich kann das nicht. Wenn ich zornig bin, läuft das etwa so ab. Bei uns im Quartier, wenn es gerade, wir haben eine mega schöne Spielwiese für Kids und die haben wir schon innerlich ausgemalt wie unser Leon, der drauf mal wird spielen. Und jetzt, wenn sie dort drauf etwas verbauen, und dann fängt es so ein bisschen bei mir an kribbeln. So. Ja, die dumme Stadt, die dumme Regierung, was machen die da? Die nehmen meinem Sohn die Wiese weg. Wenn ihr mir in die Klauen kommt, kommt nicht zu näher an unserem Haus vorbei. Das ist mein Zorn. Aber Gottes Zorn ist aus Liebe. Das klingt zwar komisch, aber es ist so. Gott ist zornig, weil wir ihm nicht egal sind. Wenn wir ihm egal wären, müsste Gott gerne zornig sein, weil es könnte mir egal sein. Aber mir bedeutet dem Allmächtigen Gott so viel, dass er über das, was in unserem Leben schief läuft, dass er zornig ist über dem. Ein Beispiel, ein Vater fasst sein Kind, wenn ein Vater mit dem Kind läuft auf einer Straße und das Kind will gerade so in die Straße hineinlaufen, dann fasst der Vater auch das Kind ein bisschen härter an und sagt, hey, nein, darfst nicht, bleib da. Der Vater ist in dem Moment verrückt aufs Kind, wieso laufst du auf die Straße? Aber aus Liebe fasst das härter an und nimmt es zu sich. Wieso, der Paulus beschreibt da, Menschen, die ohne Gott leben wollen. Aber wieso wollen Menschen ohne Gott leben? Ganz einfach, weil sie frei sein wollen. Sie wollen sich von nichts und niemandem bestimmen lassen. Und das merke ich gerade im Moment in unserem Leben mit dem Leon sehr eindrücklich, was es heisst, sich bestimmen zu lassen. So ein Kind ist ja wirklich mega schön und herzig und er ist super. Aber so ein Kind stellt auch alles auf den Grill. Und zum Beispiel, wenn ich Hunger habe und er schreit, dann denke ich manchmal, ach Mann, Jetzt muss ich mich vom Leon bestimmen lassen. Oder wenn ich will schlafen, morgen muss ich ja früh auf. Und er schreit. Nicht easy. Oder vielleicht kann man auch nicht mehr so viel weg. Ja, so ein Kind bestimmt das Leben ganz schön. Und ich muss ehrlich sagen, das gefällt uns Menschen eigentlich nicht. Mir einmal nicht. Der Mensch tut, was er will, und er macht Sachen, was er will. Das ist eigentlich eine Scheiss-Situation, die Paulus hier beschreibt. Die ganze Gottlosigkeit, die er aufzählt. Aber woher kommt das? Es kommt daher, dass wo Gott die Welt geschaffen hat, die ersten Menschen, Adam und Eva, sind sie bei Gott gewesen, sie haben Gemeinschaft mit Gott, aber sie haben sich gegen Gott aufgelehnt, sie haben nicht gefolgt, was er gesagt hat. Er hat gesagt, hey, von dem Baum esset ihr nicht, esset die Frucht nicht. Sie haben es gemacht, weil sie wollen sein wie Gott. Und sie haben sich trotzdem gegen Gott aufgelehnt. Und was hat Gott gemacht? Er hat gesagt, hey, es geht so nicht, es funktioniert nicht. Ihr müsst aus dem Paradies. Wir können keine Gemeinschaft haben. Und der Text heute Morgen geht noch weiter. Und die grösste Frechheit kommt eigentlich noch, dass die Menschen, wenn wir davon ausgehen, dass Gott der Schöpfer von dieser Welt ist, Menschen haben noch angefangen, die Geschöpfe anzubeten. Also das, was Gott gemacht hat, sie beten nicht den Künstler an, sondern sie beten das Kunstwerk an. Und das hat unserem eifersüchtigen Gott nicht gepasst. Und darum kommt der Zorn ins Spiel. Er möchte uns mit niemandem teilen. Weil er uns so sehr liebt. Wo wir andere Sachen über Gott stellen, oder sogar mich selber über Gott stellen, da wird Gott eifersüchtig, weil er mich liebt. Früher waren es Götzenfiguren, heute sind es andere Sachen. Bei mir zum Beispiel etwas ganz Klassisches, was ich immer wieder merke, ist Sport. Ich kann stundenweise Sport schauen, ohne dass ich es merke. Oder ich kann stundenweise vor dem Handy sein, ohne dass ich es merke. Aber bei uns gibt es vielleicht bei jedem andere Sachen, die einen immer wieder auch, ja, wo vielleicht höher dastehen als Gott. Paulus beschreibt hier eine Situation von der Menschheit. Und ich glaube, er hat nicht so Unrecht. Wenn wir in die Welt schauen, ist es ein bisschen so. Gerade wenn ich wieder, ja, wenn man hört, dass ein Mensch mit einem Lastwagen an einem Weihnachtsmarkt in Leute hineinfährt oder in Rehetobel, wo Polizisten niedergeschossen werden. Ich glaube, der Paulus hat da nicht so Unrecht. Der Mensch ohne Gott ist zu allem fähig. Es ist eine Scheiss-Situation und ich habe mich gefragt, hey, gibt es einen Ausweg? Und unsere Predigtserie heisst ja ein Wort vom Leben. Und ich habe den Abschnitt 1,18 bis 32 gelesen und ich habe gesucht, wo ist das Wort vom Leben? Ich habe etwas Kleines gefunden. Vers 20, Römer 1,20. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Gott zeigt sich in der Schöpfung. Paulus sagt, hey, jeder Mensch kann erkennen, dass es Gott gibt, wenn er in die Schöpfung schaut. Es ist alles so komplex, so wunderbar. Es ist ein Kunstwerk, der braucht einen Künstler, kann nicht Zufall sein. Und Gott hat sich in der Geschichte auch immer wieder gezeigt. Zum Beispiel bei Mose als brennender Dornbusch, beim Volk Israel das Meer teilt oder hat sie versorgt mit Essen, mit Manna, mit dem Brot und er hat dann noch ein bisschen Fleisch gegeben, Vögel, die auf dem Boden gelegen sind. Weiter ist es gegangen, König David, Gott zeigt sich, dass ein kleiner David, ein kleiner Hirte gegen den Goliath gewinnt. Hat sich gezeigt beim Daniel in der Löwengrube, wo Daniel in der Löwengrube gekackert ist und dem ist nichts passiert. Oder auch beim Jeremia, bei der Berufung von Jeremia, wo er ihm die Lippen berührt und sagt, hey, erzähl meine Nachricht weiter. Gott hat sich immer wieder gezeigt. Und Gott zeigt sich immer wieder durch sein Wort. Bei der Schöpfung sehen wir es. Gott spricht das Wort und es wird. Unglaublich. Gott sagt, es werde Licht und es wird Licht. Ich habe das 100-mal probiert, es funktioniert nicht. Aber Gott sagt, hey, Gott sagt etwas und es passiert. Gott sagt etwas und es passiert Leben. Und Gott gibt sich durch sein Wort uns zu erkennen. Und Gott hat sich noch auf andere Weise, Art und Weise uns gezeigt, nämlich durch seinen Sohn Jesus, den er geschickt hat auf die Erde. Und sein Sohn Jesus soll uns zeigen, was Gottes Willen ist, soll uns zeigen, dass es, hey, der Fall, den ich vom Paradies erzählt habe, die Trennung von Gott, dass es einen Weg zurück gibt zu Gott. Dass wir zu Gott zurückkommen können. Und ich glaube, der Abschnitt, den wir hier lesen, ich möchte euch das empfehlen, machen, dass ihr in der stillen Zeit leset, den Abschnitt, auch wenn er sehr düster ist. Der zeigt uns eigentlich, warum brauchen die Menschen das Evangelium. Und das ist manchmal noch so ein bisschen witzig. Wenn man schon länger mit Jesus unterwegs ist, dann fragt man sich manchmal, wieso soll ich das Evangelium weiterverzählen? Oder am Praise Camp zum Beispiel, haben wir einen kleinen Strassenist gemacht in Basel. Und du fragst dich, wieso soll ich diesen Menschen das Evangelium bringen? Nützt dir eh nichts. Aber ich glaube, der Abschnitt ist eine Antwort auf die Frage. Weil wir es so nötig haben, weil wir in dem Strudel sind von Bösheit, von Trennung von Gott. Die Frage ist, wenn Gott zornig ist, kann der Zorn irgendwie abgewendet werden? Nein. Weil Gott ist ein gerechter Gott. Und Sündigen hat Konsequenz. Gott geht es so wie einem Kapitän, der auf einem Schiff war. Sie hat Hungersnot geherrscht und sie sind mit dem Schiff durch den Ozean paddelt. Und dann ist vorher, dass immer wieder Vorräte weggekommen sind. Und der Kapitän hat gesagt, hey, das kann nicht sein. Der Nächste, der Vorräte isst, der wird ausgepeitscht. Fünfmal Klappengrind, fünfmal mit den Schuhen. Und nachher fahren sie weiter. Irgendwann kommen wieder die Diener zu ihm und sagen, hey, es ist wieder Vorrat weggekommen. Sie rufen dann alle zusammen und es stellt sich heraus, dass sein Sohn den Vorrat gegessen hat. Was soll er jetzt machen? Der Kapitän hat ganz klar gesagt, hey, die Strafe steht fest, Schläge. Aber auf der einen Seite ist sein Sohn. Er kann jetzt nicht sagen, hey, weißt du was? Die Strafe gilt für meinen Sohn nicht. Das wäre ja absolut unfair, auch den anderen gegenüber. Die einzige Chance, dass er gerecht sein kann und trotzdem die Strafe durchführen kann, die einzige Chance liegt darin, dass er sagt, hey, weißt du was, geh auf die Seite, Sohn, ich nehme das auf mich, was du verdient hast. Das ist die einzige Chance, wieso ist die Strafe ausgeführt und der Sohn ist verschont geblieben. Und genau so ist es mit dem Zorn, wo Gott über die Gottlosigkeit hat von den Menschen. Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschickt, um für unsere Fehler am Kreuz zu sterben. Wir lesen in Jesaja 53, 4-5. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Gottes Zorn ist weggenommen worden, indem er einen Stellvertreter geschickt hat, seinen Sohn. Jesus hat Gottes Zorn nicht aufgehebt, aber Jesus hat Gottes Zorn, den wir verdient hätten, dreht am Kreuz von Golgatha. Er hat den Zorn ausgeschüttet, den Zorn von der ganzen Welt, von der ganzen Menschheit, über seinen geliebten Sohn. Jesus hat den Zorn für uns dreht. Und keiner von uns Menschen ist ausgenommen. Im Römerbrief, Kapitel 3, schreibt der Paulus, hey, es ist keiner auf dieser Welt, der Gutes tut. Keiner auf dieser Welt, der ohne Sünde ist. Es gibt niemanden. Jede Gottlosigkeit, auch in meinem Leben, hat Gottes Zorn auf sich. Die Frage ist, hat denn jemand für mich gedreht oder nicht? Ich weiss nicht, wo du gerade stehst zu Beginn des neuen Jahres 2017. Vielleicht bist du das erste Mal in einer Kirche oder seit langem wieder. Und für dich ist da alles ein bisschen neu mit Gott und Jesus. Dann möchte ich dir ganz kurz die beste Botschaft erzählen, die du unbedingt hören musst. Ich möchte das kurz in 4 Punkte zusammenfassen. Das Herz, Gott liebt dich. Gott sagt das in der Bibel, hey, ich liebe dich, ich habe dich geschaffen. Punkt 2, hey, ich als Mensch, Paulus sagt es da, ich als Mensch ohne Gott, ich sündige, ich mache Fehler. Ich bringe vielleicht niemanden um, aber ich habe genauso gleich Fehler in meinem Leben. Punkt 3, hey, da gibt es einen, Jesus, der gestorben ist, ein Kreuz für meine Fehler. Punkt 4 ist die Frage, hey, Jesus, will ich mit dir leben? Du, der den Zorn für mich getragen hast. Das Evangelium braucht ein klares Ja von mir. Und ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, das 2017 eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Der Zorn Gottes ist gerichtet für alle Menschen, die das Evangelium annehmen und an Jesus glauben und mit ihm unterwegs sind. Und vielleicht bist du da drinnen, hast schon den gefühlten 50. Jahreswechsel in dieser Gemeinde überlebt. Bist mit Jesus unterwegs und dann ist alles perfekt, oder? Kein Fehler, keine Sünde, alles läuft gut. Also so ist es einmal bei mir, bei euch nicht. Nein, natürlich nicht. Oft verschrecke ich echt, wie gottlos ich manchmal unterwegs bin. Wie egoistisch ich manchmal unterwegs bin. Wie ich schon gesagt habe, wenn der Leon schreit und ich habe Hunger, dann nervt es mich, dass ich mich um Emma kümmere, weil ich habe Hunger. So ein Kind spiegelt einem immer wieder. Dann merke ich wieder, hey, wie egoistisch denke ich eigentlich. Und dann verliere ich Geduld, bin vielleicht hässig auf ihn. Ja. Aber ich merke auch, hey, manchmal lehne ich mich innerlich gegen Gott auf, sage, hey, ja, du hast schon einen guten Weg, aber ich habe noch ein bisschen besser. Oder mache Gott Vorwürfe, weil ich Situationen nicht verstand. Oder er in meinen Augen falsch gehandelt hat. Und ich gebe ihm dafür nicht der, wo ihm eigentlich gehört. Das sind genauso Gottlosigkeiten, wo Gottes Zorn auf sich zieht. Aber ich weiß, Jesus, das hast du für mich getragen. Ich weiß, Jesus, der Zorn liegt nicht mehr auf mir, weil ich mich für dich entschieden habe, weil ich mit dir möchte unterwegs sein, weil du das getragen hast. Wir waren im Praise Camp in Basel mit 6.500 Leuten. Sehr interessant gewesen. Und ich habe mitgenommen in das Jahr, einfach, hey Jesus, ich möchte vor dir kapitulieren. Ich möchte sagen, hey Jesus, ich möchte in dem 2017 mit dir leben, mit dir unterwegs sein. Ich möchte mich fühlen lassen von dir. Viel, viel mehr als noch zuvor. Und darum ist es mir nicht gegangen, um einfach zu sagen, oh, jetzt ist wieder 1.1.17, aber jetzt, das Jahr, strenge ich mich mal richtig und wirklich an. Nein, um das geht es nicht. Aber es geht darum, sich vor Jesus kapitulieren und zu sagen, Jesus, der Paulus schreibt da so fürchterliche Sachen. Ich brauche dich so sehr, Jesus. Das ist mir bewusst war auch im Praise Camp. Und ich bin natürlich nicht allein im Praise Camp gewesen, wäre ja absolut, ja, wäre schon ein bisschen langweilig gewesen. Es sind noch 3 Jungs und 2 Girls mitgekommen. Und darf ich den Joel, den Simon und den Rico ganz schnell auf die Bühne bitten? Sie möchten uns kurz erzählen, was sie im Praise Camp erlebt haben. Genau, das Praise Camp ist ein Jugendevent, wo 6.500 junge Leute aus verschiedenen Denominationen zusammenkommen. Das Thema war der Bug, Wort vom Leben, wie wir es jetzt auch haben. Und ja, es sind Referate gewesen, Worship, genau, wir können Gott erleben. Wir waren immer unter Christen gewesen. Genau. Und was mich wundern nimmt von euch drei, vielleicht kann der Joel gerade anfangen. Was war dein Highlight gewesen, Joel, vom Praise Camp?
Also es ist natürlich schwierig, zum ein Highlight rauszupicken, aber für mich sind immer die Inputs am Abend. Sind eigentlich immer mega cool gewesen, abwechslungsreich, immer etwas anderes gesagt zu werden und gleich. Ist es halt nicht langweilig geworden, obwohl am Boden hocken ist nicht immer ganz bequem gewesen. Und es war auch immer froh gewesen, wenn wir wieder aufstehen können zum Singen, aber wir gleich noch eigentlich stundenlang weiter zuhören können, weil es die Leute, die vorne gestanden sind, halt aus ihrem Leben können erzählen, Erfahrungen erzählen, wo man fasziniert ist davon. Ja.
Cool. Ich möchte die Frage an Rico auch noch stellen. Hey Rico, was war dein Highlight im
Praise Camp? Ja, zwei Highlights gehabt. Der erste war der Inputs-Referat von Johannes Hartl. Der hat eine mega coole Plenarsession gehabt und hat dort einfach erzählt und halt einen Input gehabt. Den habe ich mega cool gefunden. Und dann hatten sie eine Seminarreihe gehabt, da heisst es Grill the Book. Und dort hat man jeden Tag, sich eine andere kritische Frage an der Bibel genähert. Dann hat zuerst irgendein Doktor, irgendetwas, hat ein Referat gehabt, hat etwas erzählt über das. Und dann hat man anonym über das Internet Fragen stellen über das Thema. Es sind vier Themen gewesen. Leid in der Bibel, historisch belegbar. Jesus als einzige Lösung ist da nicht intolerant und Wissenschaft und Glaube, ob man das miteinander verbinden kann oder ob das einander gegenübersteht. Und dann hat man halt eine Frage stellen und dann noch eine grosse Runde gehabt mit ganz vielen so schlauen Leuten und dann hast du jenste kritische Fragen oder Fragen, die dich beschäftigt, stellen und dann haben sie die beantwortet und sich Zeit genommen da und das habe ich mega cool gefunden, mega interessant.
Ja, mein Highlight sind einmal am Abend Plenarsessions gsi. Dort sind einmal alle 6'000 Leute sind in einem Raum gsi und dann hat es einmal Worship gegeben und eben einen Input. Und ich habe einfach mega krass gefunden, wie so viele Leute halt aus der ganzen Schweiz dort gsi sind und ja, einfach alles richtig gsi sind.
Jetzt ist es so, wenn man so eine Woche auf einer Konferenz ist, dann ist man ja in einer Höhe, oder? Mit 6'500 Leuten Worship, mega cool. Nachher kommst du in den Alltag, oder? Ist ein schwierig. So allein bist du im Zimmer, auf einmal die 6'500 Leute nicht mehr rum sind. Darum nehmt es mich natürlich noch Wunder von euch. Hey, was aus dem Praise Camp, eine Sache, was nehmt ihr mit im Alltag, wo ihr vielleicht möchtet umsetzen oder wo ihr möchtet darüber nachdenken, wo ihr möchtet weiterziehen?
Also, ich möchte vor allem mitnehmen, dass ich nicht alles verstehen muss. Also, dass eben, wie zum Beispiel im Grill the Book, wo ich auch war, dort sind mega viele Fragen auch gekommen, wo man nicht wirklich eine richtige Antwort hat. Und ja, dass ich einfach vertrauen darf, dass ich das nicht verstehe, dass ich halt nicht alles wissen
kann. Ich habe etwas mitgenommen aus dem Input von Johannes Hartl. Und der hat so gesagt, der ist ein mega lustiger Typ. Und er hat gesagt, wir schauen, die Bibel ist ein Buch. Und genau wie ich Herr der Ringe lese, weil ein mega gutes Buch ist, so soll ich mal die Bibel lesen. Und zwar lesen wir um Herr der Ringe nicht mal die erste Seite, mal die letzte Seite, mal ein paar Seiten zwischendrin. Also man fängt vorne an und lässt das Buch mal durch. Und dann kann man sich anfangen, darüber Gedanken machen und versteht auch etwas. Und darum, aus dem heraus habe ich mir vorgenommen, mal die Bibel einmal ganz durchzulesen.
Ja, bei mir war es, jeder kennt da ja, ein Problem. Ist es da Gottes Stimme? Ist das meine Stimme? Will die jetzt da oder so? Und da haben wir geholfen, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich hatte ein Beispiel gebracht. Und zwar, das Kind kennt die Stimme der Eltern, weil es immer wieder hört. Und genauso können wir Gottes Stimme hören, wenn wir immer wieder sein Wort lesen. Und so ist es eigentlich relativ logisch zu nachvollziehen, ja, wie man da mal angeht. Oder so.
Sehr cool. Merci vielmals für die Eindrücke vom Praise Camp. Ihr dürft den Platz, ja. Merci vielmals, dass ihr das mit uns geteilt habt. Mir hat es Spass gemacht mit euch, obwohl wir nicht so eine grosse Gruppe waren, aber ich habe es mega lässig gefunden. mit euch unterwegs zu sein und euch auch noch ein bisschen besser zu kennenzulernen. Und ich freue mich, ja, zuerst muss ich mich noch ein bisschen erholen. Ich bin auch nicht mehr 20, aber ich freue mich eigentlich schon auf das nächste Basecamp. Genau, Jesus ist gestorben. Für unserem Kreuz hat der Zorn Gottes getragen, den wir verdient hätten. Und Jesus hat gesagt, hey, denkt immer wieder an das. Feiert das in eurer Gemeinschaft. Und das möchten wir jetzt zusammen tun. Wir möchten miteinander das Abendmahl feiern. Und ich möchte als Einstieg ins Abendmahl aus Jesaja 53 die ersten 5 Verse nochmal lesen. So spricht der Herr, mein Bote wird seine Aufgabe erfüllen. Er wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen. Sprachlos werden die Könige dastehen, gerade die sollen ihn sehen, denen er nicht angekündigt war, und die noch nichts von ihm gehört haben, werden ihn begreifen. Und jetzt die Verse, die ich gedacht habe. Doch wer glaubt an unsere Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Der Herr ließ seinen Boten emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt.